Matthias Kirschnereit gehört zu den bemerkenswertesten Pianisten unserer Zeit. Seine Einspielungen der Klavierkonzerte von Mozart und der Lieder ohne Worte der Geschwister Mendelssohn gelten als Referenzaufnahmen. Jetzt spielt er zusammen mit der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz das zweite Klavierkonzert von Johannes Brahms. Zu diesem Anlass hatte ich Gelegenheit zu einem Gespräch mit ihm. Herr Kirschnereit, das Jahr ist noch jung. Was haben Sie sich vorgenommen in der Silvesternacht?
Glücklich zu sein und viel Gutes zu tun. Also das Leben ist begrenzt und die Zeit ist kostbar und ja, man sollte möglichst keine Zeit verschwenden.
Ja, das sind gute Vorsätze. Da können wir ja am Ende des Jahres fragen, was davon umgesetzt wurde. Und wenn Sie sich Ihre musikalischen Pläne anschauen, Ihre künstlerischen Perspektiven für 2019, worauf freuen Sie sich da besonders?
Ach, es gibt viele Highlights, natürlich ganz tolle Konzerte. Geht ja fulminant los, eben mit der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und Jonathan Stockhammer, eben zweites Brahms. Das ist ja ein Leib- und Magenstück von mir und für jeden Pianisten, für jede Pianistin natürlich eine immense Herausforderung. Und wir spielen dann im Anschluss noch zweimal das vierte Beethoven. Das ist auch eins absolut meiner Herzensstücke. Es folgt dann Ende Januar zu Mozarts Geburtstag das Köchelverzeichnis 595, sein letztes Klavierkonzert zu Mozarts Geburtstag eben im Herkulessaal mit dem Württembergischen Kammerorchester. Also das ist der Monat Januar und es geht im Februar dann weiter, auch gleich mit einer Japan-Tournee. Es kommen diverse andere Mozart Konzerte, dann ich plane eine CD-Aufnahme dann mit unbekannten Werken von Ludwig van Beethoven und natürlich mein Festival, die Gezeitenkonzerte in Ostfriesland, die am 14. Juni in Aurich, Ostfriesland an den Start gehen. Also es gibt ganz, ganz viele Highlights. Also es ist, glaube ich, ein sehr reiches Jahr und ich hoffe, dass es künstlerisch sehr gut weitergeht. Und je älter ich werde, desto mehr hat man das Gefühl, tiefer in die Musik einzudringen und die Komponisten noch besser zu verstehen und hoffentlich auch noch aufregender zu spielen.
Herr Kirschnereit, auf Ihrer Homepage liest man den interessanten Satz, er ist dem Empfindungsreichtum, dem Atem und damit überhaupt den menschlichen Zügen der Musik auf der Spur. Und diese Wege geht er dann nach ausgiebiger Analyse und umfangreichem Repertoirestudium letztlich doch rein intuitiv. Wie funktioniert das bei Ihnen genau? Also diese Mischung aus Intuition und Analyse, zuerst das eine, dann das andere oder läuft das auch parallel?
Das läuft natürlich parallel. Zuerst, denke ich mal, steht die Intuition, die Emotion und die ist letztendlich auch dann die ausschlaggebende. Natürlich hilft die Analyse kolossal zum Verstehen eines Werkes, gerade so ein zweites Brahms-Konzert. Da wird mir ja nie müde zu verstehen, wie sich eins aus dem anderen entwickelt. Das ist ja so irrsinnig effizient und streng komponiert, obwohl man den Eindruck hat, das ist so ein rauschhaftes, so ein emotionales, ein ergreifendes Stück. Und ich glaube, beides geht einher. Nur mit dem Bauch zu spielen ist gewiss zu, wie soll ich sagen, gefährdet dahingehend, dass man Manierismen unterliegt oder vielleicht irgendwie doch das Stück nicht ganz in seiner Komplexität erfasst. Und jetzt rein analytisch, ich würde mich jetzt nicht wirklich als ausgesprochenen Kopfinterpreten bezeichnen. Rein analytisch ist mir dann doch irgendwie vieles zu trocken und spricht mich dann, auch wenn ich andere Kollegen oder Kolleginnen höre, spricht mich das oftmals nicht so an. Es ist auch gewisses, glaube ich, auch ein Risiko und eine Spontanität immer vonnöten, um eben dem Kunstwerk gerecht zu werden.
Und jetzt mal wegen Stichwort Klangfarbe, wo holen Sie sich da Inspiration?
Nun, wir sind als Pianisten natürlich mit einem extrem neutralen Instrument verbunden. Ich nenne es mal neutral, weil dieser Drahtkasten, Klavier oder Flügel von sich aus, sagen wir mal, nicht die Wärme hergibt einer Klarinette oder einer Violine oder die Präzision vielleicht eines Fagotts oder den orchestralen Klang eben. Aber wir haben den großen Vorteil, wir können das alles imitieren. Und so man das denn innerlich hört, ist ja auf diesem Drahtkasten, wie ich es jetzt etwas despektierlich nenne, Unglaubliches möglich, dass das Klavier, ein Schlaginstrument, eben doch singen kann. Insofern die Antwort auf Ihre Frage, ich hole sehr viel Inspiration eben durch das Imitieren, durch das Abhören von tollen Sängern und tollen Instrumentalisten. Und dann ist es natürlich auch interessant, was gibt das Klavier dir als Response gewissermaßen. Ich schlage einen Akkord an, horche in den Klang hinein. Und natürlich habe ich meine ganz individuellen Ideale. Ich persönlich liebe eher einen hellen, obertonreichen Klang, auch sehr melodiebetont. Aber es muss transparent sein und dass die polyphonen Strukturen deutlich werden. Und dann muss man auch Sinn entwickeln, wie man die Akkorde färbt eben. Ich glaube, das ist das Schöne am Klavier, dass wir so, ja, so vielfältig spielen können. Und das ist ein langer Prozess und da spielt viel hinein.
Und wie wichtig ist dann der Flügel, an dem Sie sitzen? Welchen Einfluss nimmt der dann auf Ihr Spiel?
Natürlich ist das Instrument von größter Wichtigkeit. Und wie ich schon gerade sagte, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch hinaus. Also wenn der Flügel sozusagen dumpf ist oder matt oder grell oder einfach hässliche Töne hat, nichts ist schlimmer als ein Klavierabend, wo Sie irgendwie den ganzen Abend lang, 2 Stunden lang gegen das Instrument ankämpfen, weil ihnen kein Ton so richtig zusagt. Aber umgekehrt, wenn es gelingt und das Instrument ihnen Töne schenkt, Klänge schenkt, die sie vielleicht sogar gar nicht erwartet hätten, dann kann es sogar sein, dass das Instrument sie selbst inspiriert.
Was für ein Flügel steht bei Ihnen zu Hause?
Ein Steinway.
Und nur einer?
Ich bin gerade dabei, mir einen dritten zu kaufen.
Ah, 3. Das ist ja üppig. Und was spielen Sie auf welchem von den 3?
Um die Wahrheit zu sagen, der 2. ist ein historischer Steinway aus dem Jahre 1896, der bei meiner Schwester in Berlin steht. Und ich selbst arbeite auf einem sogenannten B-Flügel, 2,11 Meter, den ich mit dem 1. selbstverdienten Geld noch in Studienzeiten und zinslosen Darlehen und Förderung etc. mir selbst erstehen konnte. Ein Instrument, an dem ich sehr hänge und mit dem ich wohl auch ins Grab gehen werde. Und ich hatte diverse D-Flügel, das sind ja die Konzertflügel, 2,74 Meter, die ich dann auch aus Platzgründen immer wieder abgestoßen habe. Und jetzt bin ich gerade dabei, mir einen D-Flügel wieder zu erstehen.
Johannes Brahms. Herr Kirschenreit, Sie leben in Hamburg. Da ist Brahms natürlich sehr präsent. Wo und wie spüren Sie an ihm die norddeutsche Herkunft?
Das ist eine schöne Frage. Ich merke schon ganz klar, dass er den Norden geatmet und gerochen hat. Aber woran? Es ist schon so, dass im Herbst beispielsweise im Norden der Himmel mitunter sehr aufregend ist, dass die Wolken ziehen, dass es nasskalt ist, dass es feucht ist, dass es eigentlich auch ungemütlich ist. Dass die Landschaft im Norden, ich war kürzlich auch in Heide im Geburtshaus seines Vaters, dass die Landschaft dort eine gewisse Herbheit aufzeigt. Er muss ja ein sehr verschlossener Mensch auch gewesen sein. Ich spüre diese innere Kraft, diese unfassbare Leidenschaftlichkeit, die aber sehr, sehr kontrolliert ist bei ihm. Er ist ja nie einer, der larmoyant sich seinen Emotionen hingibt und auch nie in einer Art und Weise schwelgt, wie das vielleicht ein Tschaikowski getan hat. Und da merke ich diese einzigartige Konstellation aus unglaublicher Sensibilität, auch Verletzbarkeit, Leidenschaftlichkeit und Formenstrenge. Ich will jetzt nicht das norddeutsche Klischee zu sehr benutzen. Es gibt sicherlich ganz wunderbare Brahms-Interpreten, die vielleicht nie in Hamburg oder Schleswig-Holstein waren. Das ist nicht unbedingt eine zwingende Voraussetzung, aber trotzdem bilde ich mir ein, dass seine Musik sehr stark mit der Sprache und natürlich mit der Region konnotiert ist. Und dass natürlich im weiteren Verlauf seines Lebens, als er nach Wien übersiedelte, dass da doch ganz andere Farben, ganz andere Klänge, auch eine, sagen wir mal, wienerische Gemütlichkeit und Behaglichkeit manchmal mit reinmischt.
Sie spielen ja jetzt heute Abend das 2. Klavierkonzert von Brahms. Wie fühlt man sich danach? Aufgeputscht oder total erschöpft?
Ja, wenn es eine Interpretation, eine Aufführung war, die zu unserer Glückseligkeit beigetragen hat, bin ich natürlich auf Wolke 7. Und wenn es nicht so gut gelungen ist, wie ich mir das eigentlich erhofft hätte, bin ich natürlich nicht so glücklich. Das ist eigentlich immer so.
Aber körperlich anstrengend ist
ja,
es, oder?
Ja, das ist kolossal anstrengend. Das ist auch geistig und seelisch, emotional wahnsinnig anstrengend. Sie sind 50 Minuten permanent unter Hochspannung. Aber es ist insofern sehr, ich will nicht sagen, musikerfreundlich komponiert. Aber wir haben diese beiden gewichtigen ersten Sätze. Dann im dritten Satz dieses wunderschöne, zauberhafte Cello-Solo, wo sie sich erstmal ein paar Minuten zurücklehnen können. Und dann ist es ja sehr monologisierend, zunächst im Klavier sehr Gedanken verloren, bis sich dann dieser dritte Satz zu diesem Drama aufschwingt, um dann dieser faszinierenden Passage, wo er Todessehnen zitiert, sein eigenes Lied, quasi eine Metamorphose durchläuft. Das ist emotional sehr, sehr bewegend. Und dann kommt als Finale so etwas Heiteres, Behagliches, Gemütliches, Keckes, Forsches, dieses ungarisch inspirierte Allegretto Grazioso. Und das ist insofern fast etwas angenehmer zu spielen als das erste Klavierkonzert, wo sie auch diesen dicken Brocken als dritten Satz haben. Aber trotzdem, dieser Finalsatz ist natürlich auch pianistisch haarsträubend. Alfred Brendel, glaube ich, sprach von pianistischen Perversionen beim zweiten Brahms-Konzert.
Wie schwer ist es eigentlich für einen Interpreten, den emotionalen Weg eines Komponisten mitzugehen? Muss man auch immer genauso verzweifelt sein oder so enthusiastisch oder so innig, wie der Komponist es war? Oder ist Distanz da besser?
Ich pflege eigentlich eher Ersteres. Also ich leide mit den Komponisten. Das ist ja unglaublich verzweifelt, die Musik teilweise. Unglaublich vereinsamt mitunter. Und ich spüre diese einsamen Seelen und diese verzweifelten Seelen. Und vielleicht hängt das auch mit einer gewissen Lebenserfahrung zusammen, dass man das immer stärker empfindet. Und eine ganz starke Empathie auch für den Komponisten. Distanz hilft mir persönlich überhaupt nicht weiter. Allerhöchstens, wenn es darum geht, vielleicht pianistisch bestimmte vertrackte Passagen zu lösen, wo man, sagen wir mal, eine gewisse Disposition finden muss für sich, um das zu lösen.
Herr Kirschnereit, wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihr Konzert heute Abend in Ludwigshafen mit der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.